Hier ist Proton. Ja, diesmal machen wir ein Eintopf-Spezial. Die Story dazu haben wir letzte Sendung angekündigt. Mehrere Podcaster haben sich zusammengefunden, zu einem Thema einen gerade großen Crossover-Podcast zu machen. Und wir liefern heute sozusagen unseren Beitrag dazu ab. Mit dabei sind zwei Geschichtspodcasts, die sich zusammengetan haben und eine gemeinsame Folge aufgenommen haben, sozusagen ein Crossover im Crossover. Als da wären der Luis und der Steffen von vor 100 und der Stefan Ayuvo von damals TM. Luis und Steffen sind des Öfteren beim damals TM irgendwie mit dabei. Ich weiß nicht ganz genau, ob die jetzt zur Stammbelegschaft gehören oder nur halt oft Gast sind oder die sich gefunden haben, weil sie nun mal auch beides Geschichtspodcasts sind und natürlich irgendwie überschneidend arbeiten. Können die mir vielleicht irgendwann erzählen oder in einer nächsten Sendung drauf eingehen irgendwo. Des Weiteren haben wir den Karl Daniel Du dabei vom Hobbykoch-Podcast und da hört man schon, das ist dann auch wirklich ein Koch-Podcast. Der hatte Minestrone, glaube ich, italienische Variante. Dann haben wir noch einen zweiten Koch-Podcast, diesmal mit österreichischen Gerichten. Das ist der Thomas, Tweezer.at auf Twitter. Nennt sich Gabelbissen und der hat auch schon seine Folge rausgebracht. Dann haben wir den Daniel oder Brombeerfalter auch genannt. Der hat einen Fahrrad-Podcast, nennt sich 4812. Und der hat ein Rad-Tatui rausgebracht. Links zu den Sendungen, die bisher rausgekommen sind, gibt es in unseren Shownotes, auch die ganzen Twitter-Accounts, die wir dazu gefunden haben. Der Jörn Schaar wird das Ganze dann zu einem großen Podcast zusammenschnibbeln. Das wird in die Richtung gehen von unserem letzten sozusagen. Das werden schon ein paar Stunden werden. Und den werden wir auch hier veröffentlichen und werden das nicht interessiert. Der wartet halt auf die nächste Folge von uns. Und die wird wahrscheinlich Ende August, Anfang September rauskommen, da in der Zwischenzeit immer irgendjemand unterwegs ist. Da das gefühlt in der Hälfte der privaten Podcasts oder der freien Podcasts üblich ist, wenn wir es nicht vergessen zu erwähnen, kurz aufs Getränk eingehen. Ich habe zurzeit einen Regent offen aus Baden. Der ist zur Abwechslung mal lieblich, obwohl ich eher auf der trockenen Sparte unterwegs bin. Ich habe den halt geschenkt bekommen. Schmeckt aber eigentlich ganz gut. Nicht verkehrt, passt schon. Und damit sind wir mit unserem Intro soweit durch, sodass wir uns sozusagen der Botanik der ganzen Sache, den Bereich werden wir nämlich abdecken, zu den verschiedenen Standardprodukten, die in Eintopf quasi immer reinkommen oder sehr oft reinkommen. Da hat sich der Sven mit begeckt. Später werde ich noch mal so allgemeine Empfehlungen geben, was man mit Eintöpfen alles so treiben kann. Kommt dann später. So dass ich sagen kann, Botanik ist eh Svens Welt. Das hat er in der letzten Sendung schon bewiesen, als er auseinandergenommen hat, was jetzt wirklich Gemüse und was Nüsse sind und was Früchte sind. Waren überraschende Sachen dabei. Kann man sich, wer hier Quereinsteiger ist von dieser ganzen Aktion, mal auch reinhören. Ist nicht ganz uninteressant. Und so gebe ich jetzt das Wort an Sven.
Ja, hier. Moin, moin. Hier ist dann der Hobbybotaniker, der euch dann mal erzählt, was ihr da so einfach in den Pott reintut. Und ich habe mich jetzt hauptsächlich um die Sachen gekümmert, die Masse in den Pott bringen und einen satt machen. Also nicht Gewürze und solche Sachen, sondern halt wirklich die Substanz. Also fange ich damit einfach mal an. Was so halt wirklich bekannt ist, sind halt verschiedene Kohlsorten. Kohlsorten gehören zur Pflanzenfamilie der Kreuzblütengewächse. Ist eine Gattung der Kreuzblütengewächse Brassicaceae und so weiter. Wie das jetzt genau heißt, muss man beim Kochen nicht wissen, aber sie heißen einfach so wegen der vierzähligen kreuzförmigen Blüten. Meistens gelb, manchmal weiß. Man sieht sie halt relativ selten, weil Kohl meistens geerntet wird, bevor er schoss, so nennt man das, wenn er seinen Blühtrieb macht. Und deshalb kommt man halt selten in den Genuss zu sehen, wie halt die Blüten entstehen. Selbst wenn man jetzt mal so Varianten sieht wie Blumenkohl, wo man ja eigentlich den Blütenstand isst, da sind die aber noch alle ganz, ganz winzig und in weiß. Desgleichen im Brokkoli, da hat man es dann in grün noch. Oder wenn man es ganz schön will, dann guckt man sich ein Romanesco an. Das ist auch noch was für Mathematiker und Fraktalliebhaber. Das ist eine wunderschöne Pflanze, die viel fast zu schade ist zum Essen.
Also wer einen Garten hat, einfach mal einen davon wachsen lassen. Das ist gar nicht so uninteressant. Ich kann mich nur daran erinnern, wir hatten schon mal damals im Garten, also unsere Mutter hat noch einen Garten, da hatten wir geschossenen Salat einfach.
Ja, Salat ist auch der Trick bei der ganzen Sache ist, die Originalpflanze, wo es herkommt, ist der Gemüsekohl. Die Wildform davon ist eine Pflanze, die an den Küsten Europas wächst, somit auch in Deutschland. In Deutschland nur noch auf Helgoland zu finden ist, da als sogenannter Klippenkohl. Wird da auch mehrere Jahre alt und bei uns wird er halt im Garten, wird er halt nicht sehr alt. Weil es gibt halt zwei Sorten Kohle. Einmal die, die halt zweijährig sind, die im zweiten Jahr blühen. Das sind dann halt die so Kopfkohle wie Weißkohl, Rotkohl, Wirsing, oder Rosenkohl, Kohlrabi, solche Sachen. Und dann gibt
Rosenkohl. Ich bin Bitterschmecker und ich könnte in Rosenkohl baden.
Wenn er scharf angebraten ist, also in gebratener Form kann ich ihn haben, aber ansonsten habe ich ihn nicht so. Warum das Zeug alles so bitter ist und so weiter, komme ich nachher noch zu. So, ich meine, es gibt ja auch süßere Varianten, also vor allen Dingen, wenn man Rotkohl macht, der hat ja, der den es als Rotkohl und Blaukraut gibt, das ist halt von der Zubereitung her, der ist halt auch gerne süß, weil man halt gerne mit Äpfel und so weiter macht.
Das war doch irgendwas mit Essig zusammen, wird der dann blau oder andersrum,
sowas, ne? Das haben wir mal im Chemieunterricht damals gemacht, der Farbstoff davon, Fachbegriff Anthocyane sind das, kann als Indikator für pH-Wert benutzt werden. Haben wir damals im Chemieunterricht extrahiert und das funktioniert. Deswegen funktioniert dann so, bei wenn man Säuren dabei tut, wird er rot. Wenn man Basen dabei tut, wird er erst blau und bei stärkeren Basen sogar grün und gelb. Also in der Küche kommt nur blau und rot vor. Rot, wenn man so Sachen wie Essig oder Äpfel dabei tut, Äpfelsäure als Stichwort. Also Äpfel sind sauer. Und im Blau wird es, wenn man basische Sachen dazu tut, da geht es ja hauptsächlich um Backpulver, hier Carbonat. Das ist dann halt, je nachdem, in welchem Teil Deutschland ist, wird es halt als Rotkohl oder Blaukraut bezeichnet. Hey. Ist von den ganzen Kohlsorten meine Lieblingssorte.
Haben wir doch glatt noch Chemie untergebracht.
Da kommt nachher noch mehr, Das baut sogar noch auf unserer letzten Proton-Folge auf.
Cool.
Ja, und jetzt vom Wegen mit der ganzen Blüherei und so weiter, diese ganzen Kopfköhle, Kohle, keine Ahnung, das funktioniert so, dass die im ersten Jahr erstmal Blätter bilden, dann überwintern und im nächsten Jahr dann aus der Kraft, die sie gesammelt haben und irgendwo gespeichert haben, den Blühtrieb sind. Ganz besonders sieht man das beim Kohlrabi. Kohlrabi ist ja eine dicke Knolle. Also den Fachbegriff weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall ist das die verdickte Sprossachse unten. Und da legt diese Pflanze, speichert die Stärke ab, um nächstes Jahr daraus direkt austreiben zu können. Das ist jetzt bei den ganzen Varianten, die halt Köpfe bilden oder halt Blätter. Grünkohl gehört auch noch dazu. Dann gibt es aber welche, die im selben Jahr schon blühen. Das sind dann halt die Sachen wie Blumenkohl, Brokkoli und Romanesco, weil da werden ja die Blütenstände gegessen, bevor sie aufblühen. Und der Witz ist, wenn die aufgeblüht sind, sehen die alle recht ähnlich aus, weil die halt diese gelben kreuzförmigen Blüten haben. Wie halt der Original-Gemüsekohl, der noch auf Helgoland zu finden ist. Ich weiß nicht.
Wird der eigentlich geerntet da?
Ich glaube, das lohnt sich nicht. Deswegen hat man ja,
eine schöne regionale Spezialität, irgendwie so Wildsachen. Ne?
Ja,
ganz gut an, wenn es schmeckt.
Ich gehe davon aus, dass der halt nichts hat, deswegen sind die ja so gezüchtet worden. Jetzt noch eine witzige Variante ist Zierkohl. Das ist, wie der Name schon sagt, das ist einer, der soll eigentlich nur schön aussehen. Der hat den Vorteil, hat schöne bunte Blätter, gibt es in vielen, vielen verschiedenen Farben. Und der ist winterhart. Das heißt, man hat was Buntes im Garten im Winter. Und jetzt kommt der zweite Witz. Das Zeug ist trotzdem essbar. Das kann man also auch, wenn man, das kann man nämlich auch in den Topf tun und dann sich dann kochen.
Frisch aus dem Garten dann.
Ja, alles frisch aus dem Garten. Ja,
ja, Winter. Ne, über Winter muss man ja normalerweise kommen ja dann immer die Gerichte, die Sachen, die sich gut halten können. Da gehört der Kohl ja eben auch mal gerne dazu.
Kann man auch, Grünkohl. Grünkohl ist Klassiker. Ne?
Ja. Na, Rosenkohl, genau, auch so ein typisches Winteressen. Ist ja auch ein Stückchen schwerer und so. Und dann kannst du den direkt aus dem Garten holen, was ja sonst nicht so üblich ist. Und Sauerkraut und so, fällt mir noch ein.
Sauerkraut, ja, das ist ja wird ja aus Weißkohl hergestellt. Das ist halt die Variante, womit man halt das Zeug haltbar macht, weil es halt über einen Gärprozess, während des Gärprozesses geht alles andere tot da drinne.
Milchbakterien.
Ja, nee, Milchsäurebakterien.
Milchsäure, ja.
Ja, und die haben den Vorteil, also dieses Sauerkraut hat den Vorteil, dass es wenn man das Zeug kocht, dass da am Anfang, wenn man nicht zu lange kocht, mehr Vitamin C drin ist, als normales Sauerkraut hätte. Wenn man zu lange kocht, ist es wieder alles kaputt. Es kommt wieder also gut warm gemacht, dann hat man im Winter Vitamin C. War früher wichtig, auch auf Schiffen gegen Skorbut. Weil das eine der wenigen Varianten war, wie man halt Vitamin C-reiches Zeug auf dem Schiff lange lagern konnte.
Also schon mal ein Tipp fürs Kochen, denn Sauerkraut, wenn man irgendwo einen reintut, das kann man ja im Eintopf durchaus machen, ruhig etwas später rein, dann hat man noch ein bisschen mehr Vitamine, weil ein Eintopf, gerade weil die Kartoffeln ja ein bisschen brauchen, sowieso, aber die Köche unter euch werden das sowieso wissen, dass man die Sachen so nach und nach so reintut, wie sie gerade halt gar werden. Ne? Weil halt das alles in einem Topf ist, das ist ja die Definition von Eintopf.
Sauerkraut hat ja sowieso den Vorteil, dass es ja eigentlich schon gar ist, es wird ja im Prinzip nur noch warm gemacht, so verstehe ich es jetzt.
Ja, es geht ein bisschen die Säure raus, man kann ihn theoretisch wässern, das muss man mal ausprobieren, da kann man auch ein bisschen variieren, wie man es haben möchte. Beides interessant, einmal ein bisschen mehr salzig und einmal kommt mehr der Kohl dann durch, ne? Das ist auch ganz interessant.
Ja.
Kann man auch wieder variieren.
Ja, gut. Es gibt aber noch bei den ganzen Kreuzblütengewächsen noch ein paar andere, die man ins Essen tut. Wenn man Masse haben will, kann man da zum Beispiel Meerrettich, Rettich und Radieschen nehmen. Das sind alles Wurzeln von Pflanzen. Meerrettich, bekannt dafür, dass es eine recht scharfe Sache ist. Des Weiteren, auch was aus dieser Pflanzenfamilie noch scharf ist, ist Senf. Wobei Senf wieder eine ganz andere Sache ist. Bei den ganzen anderen Sachen, die ich vorher beschrieben habe, die wurden ja gegessen, bevor sie geblüht haben. Und beim Senf ist es essentiell, dass er geblüht hat, weil da will man die Senfkörner von haben.
Richtig.
Des Weiteren noch beim Raps. Aber Raps, das ist ja, da werden die Körner nicht gegessen. Da geht es hauptsächlich darum, Öl davon zu machen. Wobei da noch die Besonderheit ist, da ist eine Ölsäure drin. In den 50er Jahren so weiter konnte man Raps im Prinzip nicht essen. Das war eigentlich nur als Viehfutter nutzbar, weil da eine Fettsäure war, Erucasäure, wie auch immer, die in späteren Sorten rausgezüchtet wurde. Stichwort Doppel-Null-Raps. Das ist aber eher was für jemanden, der das anbaut. Und seitdem kann man auch so Sachen wie Rapsöl bedenkenlos fürs Kochen benutzen. Diese Erucasäure, die ist in irgendeiner Form unbekömmlich. Weitere Pflanzen aus den Kreuzblumengewächse. Steckrüben. Das ist eine Rübe, die besonders bekannt geworden ist durch die jeweiligen Hungerwinter in den Weltkriegen. Und was halt noch eine Pflanze ist, die gerne genommen wird, um Schärfe reinzubringen, ist die Kresse. Weil die ist deswegen auch interessant, die kann man wirklich, da werden die Keimlinge von gegessen, gerade frisch so irgendwie ein paar Tage alt. Die kann man auf Watte oder sonst irgendwelchen Sachen ganz schnell ziehen aus den Körnern.
Würde ich auch zum Ende eher hin tun.
Ja.
Und besonders die Steckrüben sind relativ mild, die kommen.
Ja.
Muss man ein bisschen, wenn man sie noch rausschmecken will, sollte man, weil Eintöpfe sind relativ deftig des Öfteren, ne? Und dann muss man ein bisschen gucken, wenn man den Geschmack davon noch haben will, dann muss man dann eher sich mal ein bisschen zurückhalten, um das noch, ansonsten bringt es einfach nur Masse rein. Eine Abrundung, das kann natürlich schon sein.
Ja, und ich hatte ja noch versprochen, dass es noch ein wenig Chemie gibt. Weil jetzt gibt's nämlich jetzt, was alle diese Kreuzblütengewächse gemeinsam haben, sind sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe. Sekundäre Pflanzenstoffe sind Stoffe, die eine Pflanze nicht für ihr direktes Überleben und Aufbau ihrer Biomasse benötigt, sondern halt so Sachen wie zum Beispiel Stoffe, die dafür sorgen, dass halt sie für bestimmte Lebewesen nicht interessant sind zum Fressen und so. Und das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel Meerrettich und Senf scharf sind. Das ist besonders, also diese Substanzen sind in allen von diesen Gewächsen vorhanden. Das sind die Senfölglykoside. Und der Trick bei der ganzen Sache ist, diese Senfölglykoside selbst sind noch nicht scharf, sondern das, was dabei rauskommt, das ist, wenn die Pflanze verletzt wird durch angefressen werden von Raupen oder sonst irgendwie sowas oder wenn man das schneidet oder kaut oder sonst irgendwie sowas, dann wird dieses Senfölglykosid frei und ein Enzym, das heißt Myrosinase. Und dieses Enzym spaltet dieses Senfölglykosid auf in Glucose und Isothiocyanate. Was das jetzt genau ist, muss man nicht wissen. Auf jeden Fall, diese Dinger sind relativ leicht flüchtig. Entweder riechen sie dann scharf, das ist dann, was man so riecht. Oder wenn es nicht flüchtig ist, dann bleibt es drin und dann sorgt es dafür, dass das jeweilige Essen scharf und bitter schmeckt. Also Meerrettich.
Ja, und das ist Zwiebeln, der Klassiker, wenn man beim Zwiebelschneiden.
Ja, komme ich später zu. Das ist aber ein Lauchgewächs. Das hat nichts mit, also eher gesagt, eine Alliumart. Die hat nichts mit den Kreuzblüten gewechselt.
Aber der Effekt ist ähnlich.
Ist exakt der gleiche Effekt mit anderen Substanzen. Es ist eine Substanz in den Zellen vorhanden, plus ein Enzym. Und sobald die Pflanze verletzt wird, tritt das Enzym in Aktion und spaltet diese Senfölglykoside zum Beispiel auf in halt eine relativ aggressive Substanz, die flüchtig ist und alle nicht beständig ist und dafür sorgt, dass halt nicht zu viele Schädlinge oder halt sonst irgendwelche Tiere drüber herfallen. Ich meine, beim Kohlweißling, dem Schmetterling, der nicht umsonst Kohlweißling heißt und Kohlfelder richtig schön leer fressen kann, hat das nicht ganz so gewirkt.
Ja, so ist das im Spiel der Natur. Ne? Ja. Der eine stellt sich wieder auf den anderen ein.
Ja.
Und dann kommt die nächste Evolutionsstufe irgendwann, das dann. Ja. Und so geht das immer hin und her. Ne?
Ja. Und noch eine zweite Sache von wegen sekundärer Pflanzenstoffe. Das sind jetzt allerdings keine sekundären Pflanzenstoffe, sondern das sind irgendwie primäre Pflanzenstoffe. Ist die Sache, warum viele Sachen, die in Eintöpfen, jetzt vor allen Dingen bei Kohl, Blähung verursachen.
Oh,
ja. Ja, die Sache ist nämlich deswegen, diese Pflanzen enthalten Mehrfachzucker, in diesem Fall zwar Rhamnose und Stachyose, das sind drei- oder Vierfachzucker, die der menschliche Verdauungsapparat nicht spalten kann. Das haben wir ja in der letzten in der letzten Proton-Folge haben wir das ja gesagt, dass es halt nur die glykosidische Bindung heißt. Und da gibt es halt zwei Bindungen, die der menschliche Verdauungsapparat spalten kann, alle anderen nicht. Und das heißt, alles andere geht durch den Magen und durch den Dünndarm unverdaut durch. Im Dickdarm sitzen dann die Bakterien, die doch was mit anfangen können. Und die produzieren Gase. Da kommen dann so Sachen wie Methan, wie Kohlendioxid raus und bestimmte Sachen mit Schwefel drinne. Davon werden einige Liter am Tag produziert. Ein Großteil davon wird aber trotzdem vom Darm aufgenommen und über das Blut zur Lunge und das atmet man ab und das ist in so geringen Konzentrationen, dass es keine Rolle spielt, aber der Rest, der übrig bleibt, der geht dann unten raus und sorgt für die nicht so netten, ja genau, für die Geräusche und Gerüche. Genau so, genau unter diesem.
Haben wir doch ein schönes Wort für.
Ja, so, das ist auch das Stichwort in der Wikipedia dazu.
So, das ist der Grund. Wir wollen ja Sachen beim Namen nennen. Furzen.
Ja. Das war jetzt also die Sache, warum es, wenn man Kohlsuppe gemacht hat, so pupsig wird.
Das gilt dann für Bohnen, ist genau der gleiche Effekt.
Ja, da kommen wir jetzt zu. Das ist die nächste Pflanzenfamilie. Das sind die Hülsenfrüchtler, auch Leguminosen genannt. Hülsenfrucht deshalb, weil das ein Fruchttyp ist, den es nur bei dieser Pflanzenfamilie gibt. Und der sich dadurch auszeichnet, dass halt, wenn man, jeder kennt Bohnen, Erbsen, die sind halt in so einer Hülse drinne, die man, wenn man sie, vor allen Dingen, wenn sie trocken sind, kann man sie gut aufbrechen. Die fallen dann in zwei Teile auseinander und in der Mitte sitzen dann die Samenkörner drin. wenn man sich jetzt nochmal anguckt, zum Beispiel bei den vorherigen Pflanzen, die wir hatten, den Kreuzblütlern, das sieht ja so ähnlich aus, wenn man Senf mal aussieht, aber die haben auch so lange Schoten, wo da heißt das auch Schote, wo halt die Körner drinne sind, aber wenn man das aufmacht, dann sieht man, dass da noch eine Scheidewand drinne bleibt. Man hat, man macht beide Seiten auf, aber in der Mitte bleibt was stehen, wo dann halt die Samenkörner dran stehen. Wenn man mal in der freien Natur rumgeht, da gibt's eine Pflanze, die heißt Silberscheidelblatt, da sieht man das extrem. Die hat nämlich bei dieser Scheidewand, die ist so groß wie ein 2-Euro-Stück, allerdings langgezogen, so wie ein Halbmond. Und da hängen dann die Samen dran, nachdem die Schote abgefallen ist. Und das haben die Hülsenfrüchtler nicht. Da sitzen dann halt, wenn man so Erbsen aufmacht, hat man halt die beiden Wände und dann sitzen die Samen einfach so da drinne.
Ich kann mich noch dran erinnern, zu Hause früher. Draußen im Garten gesessen, erstmal ein regelrecht einen Eimer voll dicke Bohnen.
Ja.
Schön aufge.
Ja.
Ich habe hier Bilder, aber hier haben wir Video, Podcast haben wir noch nicht.
Ja.
Also die packt man so an der Seite genau und manchmal kann man auch einen Faden abziehen, dann gehen sie auch auf und dann hat man lauter schöne leckere dicke Bohnen und die dicke Bohnen ist Leibspeise auf jeden Fall auch.
Ja.
Schön mit heller Soße und
sind das
wie heißt das Kraut, was dazu gehört? Bohnenkraut.
Genau. Ja. Gut, und was haben diese Pflanzen, habe ich ja gerade gesagt, das haben diese Pflanzen alle gemein und nur diese haben dieses. Was haben sie noch gemeinsam? Sie haben nämlich den Vorteil, dass sie in ihren Wurzeln haben sie Knöllchen drin und da leben sie in Symbiose mit diesen Pflanzen Bakterien, die Stickstoff fixieren können. Das heißt, diese ganzen Hülsenfrüchtler braucht man nicht mit Stickstoff düngen, die kriegen das selber hin. Das ist sogar noch ein anderes Extrem, dass wenn man diese Pflanzen da angepflanzt hat und geerntet hat, hat man ja noch das Kraut und die Wurzeln drin, das pflügt man unter und dann hat man gleichzeitig für die Nachfolge Stickstoff angereichert in den Boden.
Stichwort Dreifelderwirtschaft, da
ja, gilt genau. Das
mit, ne?
Genau.
Und da wir eh nicht mehr auch eine begrenzte Vorrat an Stickstoff haben, sollte sich das auch noch mal wieder ein bisschen mehr durchsetzen.
Anstatt einfach wir haben keinen begrenzten Stickstoff, weil wir haben Stickstoff, das war früher so, als das noch aus Guano und ähnlichen Sachen gewonnen wurde. Heutzutage haben wir, hängt es nur daran, wie viel Energie wir haben.
Ah, ich wusste auf jeden Fall, dass es empfohlen wurde, nicht mehr so viel Stickstoffdünger zu nehmen. Ich dachte, das gleich an der Menge, die
Nee, das, wir können unendlich davon herstellen, solange wir Energie haben. Ich glaube, Haber-Bosch-Verfahren, da wird Stickstoff direkt aus der Luft, so viel ich weiß. Ich kann nicht sein, dass ich Mist erzähle, es kommt irgendwann in unserer Folge, wenn wir über Stickstoff reden. Aber auf jeden Fall, es hängt nicht mehr daran, also dass wir irgendwo an Dünger kommen. Das heißt, das Stichwort war zum Beispiel dieses Guano aus Südamerika.
Dann könnte die Energieproblematik halt und dadurch ja, gut. Dann CO2 und
den ganzen. Genau, das ist immer das Problem dabei. Also man sollte nicht so viel. Und das ist halt, wenn man rein Bio macht, dann muss man es so machen. Da gibt es halt auch extra Pflanzen, die wirklich nur dafür gemacht werden. Die wachsen schnell und die werden einfach nur untergepflügt. Ich weiß das nicht, was es ist. Luzerne ist es, glaube ich.
Nicht. Ach, war da nicht Lupine? Gehört doch
dazu. Lupine, ne? Das nenne ich immer Autobahnpflanze. Die wird immer gerne gepflanzt an Autobahnzubringern und so weiter und blüht da auch schön. Das wird, glaube ich, auch zur Stickstoffanreicherung gemacht. Oder ich weiß nicht, warum.
Gehört, meine ich, auch zu den Leguminosen?
Ja, gehört dazu, eindeutig, ja. Da gehören noch ein paar überraschende andere Sachen zu. Gibt es nämlich sogar als Bäume und wächst sogar in Deutschland. Das ist hier, wie heißt da jetzt, Robinie. Das ist auch keine ursprünglich einheimische Pflanze, aber sie hat sich durchgesetzt. Robinie ist ein Baum, der recht schnell wächst, der auch sehr schnell auf Brachflächen wächst. Also die hat sich sehr stark ausgebreitet nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Schuttflächen, wo noch eingestürzte Häuser waren und die nicht sofort wieder bewirtschaftet wurden und neu gebaut wurden. Da haben diese Bäume sich halt angepflanzt. Sie sind auch eigentlich sehr beliebt bei Imkern. Weil sie die blühen weiß und reichlich und kann man im Laden kaufen unter dem Namen Akazienhonig.
Ja.
Weil wird auch als Scheinakazie bezeichnet. Es ist halt, daran sieht man mal, wie vielseitig so eine Pflanzenfamilie ist.
Ich weiß nur, ich hab's jetzt, müsste ich raussuchen. Ich weiß, dass irgendeiner unserer Forschungsinstitute, ob Fraunhofer oder Helmholtz, irgendwie was Neues entwickelt hat. Ich glaube, die waren es, könnten auch irgendwas aus dem deutschen Forschungslandschaft hatte irgendwie da was Neues kreiert, dass man die auch besser benutzen kann. für verschiedene Sachen. Aber ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, wofür. Nur, dass man sie auch gut zweitverwerten kann. Also dann wahrscheinlich als Stickstofflieferant für Mehrfelderwirtschaft. Also das heißt immer einmal das und dann das nächste wieder das. Wer das noch nicht gehört hat, das uralt, die damals CM-Leute und vor 100, die könnten davon was erzählen wahrscheinlich, weil das gibt es schon Ewigkeiten. Ne? Damals wahrscheinlich noch wichtiger wie heute, weil wir nun mal zur Zeit, wir haben ja dafür Ersatz, um Stickstoff in die Böden reinzukriegen.
Ja. Jo. Gut, und jetzt halt von wegen, was tut man wirklich in einen Topf rein? Das sind da halt wirklich klassisch bei uns Linsen, Bohnen, Erbsen und vielleicht Kichererbsen noch. Die sind in Deutschland eher unbekannter, aber bei uns geht es dann wirklich auf Erbsen, Bohnen, Linsen. Wobei bei Erbsen und Linsen halt nur die Samenkörner reingetan werden. Bei Bohnen zum Teil nur die Bohnen, aber auch bei, wenn man an Wachsbrechbohnen und ähnliche Sachen denkt, wird auch mit die Hülse mitgegessen.
Richtig.
Das ist dann, aber dann kann man sagen, dann, wenn die mitgegessen wird, wird das unreif geerntet.
Sind ja auch noch grün.
Ja, ja, klar.
Und ja, ich glaube, die werden später dann noch mal gerne gelb. Oder ist das grundsätzlich so?
Ich weiß das weiß ich, das kommt immer auf die Art an. Aber das kann man jetzt, ist genau wie bei den
ganzen. Bei Paprika ist das ja so, ne? Alle grünen Paprika werden später irgendeine Farbe bekommen, soweit ich das richtig
erinnere. Kommen wir nachher auch noch zu, da kommen wir auch noch zu. Aber jetzt erstmal noch, was da bei den Hülsenfrüchten auch noch schön ist, man kann sie auch einfach nur als Zierpflanze wachsen lassen. Wer schon mal an der Bohnenstange gesehen hat, wenn vor allen Dingen die dicken Bohnen, was die für schöne Blüten haben, die haben wirklich da riesige orange Blüten, die wirklich was hermachen. Die kann man auch einfach mal so im Garten ranken lassen.
Statt Wein.
Ja, und dann nachher kann man die Bohnen immer noch ernten. Also ich finde, es sind auch wunderschöne Pflanzen.
Ja, sind sie. Ja. Und auch außerdem noch lecker.
So, jetzt kommen wir noch zu weiteren wunderschönen Pflanzen. Wo gerade Paprika war ein Stichwort. Nachtschattengewächse. Eher bekannt dafür, richtig giftige Dinger zu produzieren, so wie Tollkirschen und sowas. Und ich meine, die Beeren von den Kartoffeln sind auch nicht ohne. Aber ansonsten sind die Nachtschattengewächse mit einer der wichtigsten Grundnahrungsmittellieferanten, die es überhaupt gibt. Als da mal zu nennen wären, Kartoffeln mit 320 Millionen Tonnen Jahresernte, das ist schon reichlich.
Wow. Für Deutschland jetzt, oder?
Nein, Welternte. Deutschland 10 Millionen Tonnen. Ja,
gut, das wäre ein bisschen viel.
Deutschland 10 Millionen Tonnen.
Ja, im Norden hauptsächlich, ne? Da sind die Kartoffelbauern natürlich ganz über Deutschland verteilt, aber die haben große Felder.
Kartoffeln haben einen großen Vorteil gegenüber Getreide. Sie sind nicht so anspruchsvoll, was Sonne und so weiter ist. Deswegen jetzt auch beim Siegerland, das eben hier im Siegerland, wo wir wohnen, wo die Dinger übrigens Duffeln genannt werden.
Töften.
Ja. Duffel finde ich schöner.
Ja, nur Töften, wer es nicht weiß. Samgamchi nennt die so.
Ja. Das ist im Siegerland deswegen so, weil im Siegerland wird gesagt, von wegen, woran erkennt man, dass Sommer ist, der Regen wird wärmer. Da ist mit Getreide nicht so ganz der Knaller, aber die Kartoffeln, vor allen Dingen, weil die einen gewaltigen Hektarertrag erlauben. Ich glaube, irgendwie, ideal kann man da, glaube ich, 40 Tonnen pro Hektar runterholen. Das ist reichlich, also so viel Getreide kriegt man nicht runter. Also an Kalorien bekommt man eine Menge mehr runter, als wenn man Getreide anbaut. Wobei man aufpassen muss, Kartoffeln enthalten relativ viel Wasser, Getreide hat relativ wenig Wasser. Also Kalorien pro Kilogramm ist Getreide, glaube ich, eine höhere Dichte.
Warum sind dann Kartoffeln teurer wie Nudeln?
Fällt mir gerade mal so ein. Das weiß ich auch nicht. Nee. Ja, aber sagen wir es mal so, das kann Fluch und Segen sein mit dem viel Kartoffeln auf einmal. Also wer von wegen Fluch, der sollte sich mal über die Hungersnot in Irland bekannt machen, was halt daran gelegen hat, dass das eine ziemliche Monokultur war. Hohe Erträge, dadurch starkes Bevölkerungswachstum, weil auf einmal auf weniger Fläche mehr Leute ernährt werden können. Aber irgendwann ist das wirklich nach hinten losgegangen wegen mehrerer Missernten. Und dann kamen da auch noch so ein paar Leute dazu. Ich sag nur Stichwort Manchester-Kapitalismus und Thomas Malthus, die Sache von, das war die Sache mit dem im 19. Jahrhundert, mit der das Bevölkerungswachstum ist immer geometrisch und läuft dem linearen Wachstum der Ertragssteigerung hinterher. Seine Schlussfolgerung daraus, den Armen geht's eh dreckig, also sämtliche Unterstützung einstellen und damit ist eine komplett unmenschliche Politik entstanden im 19. Jahrhundert in Großbritannien, UK, und das hat auch einen ziemlich starken Anteil an dem Unabhängigkeitskrieg von Irland.
Da war jetzt erstmal da, die Kartoffelfäule war mit beteiligt.
Kartoffelfäule, ja. Das hat mehrere Ernten hintereinander vernichtet und hat dafür gesorgt, dass halt eine sehr große Auswanderungswelle entstanden ist. Die Bevölkerung von 8 Millionen auf irgendwie 5 Millionen runter und hat sich bis heute nicht erholt. Irgendwie heute hat Irland immer noch irgendwie 6 Millionen. Ist da, hat sich nie wieder erholt.
Ja, sie sind halt wie manch andere weltweit verbreitet. Die haben viele Dependancen.
Ja, überall, ja, ne? Klar.
Und naja, Gott, dadurch, dass sie diese Grundeinstellung hatten, sind sie ja wahrscheinlich, könnte ich mir gut vorstellen, auch durch diese Schwierigkeiten, die sie hatten, irgendwie fast besser und geduldiger durchgegangen. Ja, weil sie damit schon Erfahrung gesammelt haben. Ne? Ja. So eine Art kulturelles Gut. Da wir ja alle Wissenschaften machen, fällt mir das gerade ein. Mhm. Da gibt es einen sehr schönen Effekt. Und zwar hat es den Effekt genau bei der Kartoffel gegeben, dass der Preis für Kartoffeln gestiegen ist und trotzdem die Nachfrage für Kartoffeln gleichzeitig gestiegen ist, was normalerweise genau umgekehrt ist. Was ja logisch ist. Der Preis sinkt normalerweise und dann steigt die Nachfrage.
Da habe ich mal in der Wikipedia was gelesen, jetzt schmeiße ich garantiert was durcheinander. Das liegt, glaube ich, daran, wenn ein Haushalt eine bestimmte Menge Geld für zur Verfügung hat, was auszugeben. Irgendwie hat 100 Euro. Davon wird normalerweise 50 Euro für Duffeln ausgegeben und 50 Euro für Fleisch. Ich kriege das jetzt nicht mehr richtig zusammen.
Ja, ist ganz klar, wenn die Kartoffeln auf einmal 75 Euro kosten, kann man sich
kein Fleisch mehr leisten, muss aber den Rest des Geldes auch noch für Kartoffeln ausgeben.
Richtig.
Ich glaube, also Wikipedia-Artikel dazu heißt, glaube ich, Given Good oder so weiter.
Da gibt's was.
Aber ich schmeiß das durcheinander, weil ich lese die Dinge, wenn ich irgendwie mal so eine Wikipedia-Flash-Leserei mache, Binge-Reading, dann ziehe ich mir das einfach hintereinander rein und dann bleiben so gefährliches Halbwissen da hängen, so wie das jetzt.
Sollten wir es nicht vergessen, beziehungsweise du, der die Shownotes schreibst, packen wir es in die Shownotes, eben einen Wikipedia-Link dazu, wo das beschrieben wird. Das dürfte relativ leicht zu finden sein.
Ist so ein paradoxer Effekt halt.
Richtig, ein schönes Paradoxon.
Ja. Gut, jetzt kommen wir von Hölzchen auf Stöckchen und jetzt sind wir nur bei den Duffeln hängen geblieben und sind bei anderen Sachen nicht. Das zweite ist halt Tomaten. 120 Millionen Tonnen.
Du wolltest doch den Übergang mit Tomoffeln machen.
Das kommt nachher.
Gut.
Tomaten ist halt das Umgekehrte wie die Kartoffel. Da werden nicht Früchte gegessen und unter der Erde passieren nur Wurzeln. Des Weiteren gibt es noch Paprika. Wobei bei Paprika denkt man immer dran an die dicken Dinger in Rot, Gelb und Grün, die gerne so als Ampel verkauft werden. Also als Ampel meine ich in Rot, Gelb, Grün in einer Packung. Und man meint immer gerne, dass die Chilis eine andere Pflanze sind. Nein, es ist die gleiche Pflanze. Es ist halt nur, auf was sind sie gezüchtet worden? Die Ungarn haben es rausgekriegt, dass sie halt die dicken Gemüsepaprika, die sind teilweise ganz ohne den entscheidenden Stoff, Capsaicin heißt das, glaube ich, das Zeug. Je mehr davon drin ist, desto scharf.
Nicht nur glaubst du, stimmt.
Ja. Bei Paprika ist da relativ wenig drin und in den fiesesten Chilis sind da bis zu 10 Gewichtsprozent drin. 10% von dem Zeug. Und das ist so eine Paprika davon in Riesenpott und alle schreien trotzdem noch.
Ja. Ja, das sind kleine Chilis meistens gerne. Aber so, es gibt Chilis, die sind wirklich, was weiß ich, sagen wir mal, einen Zentimeter lang. Hm. Die schnibbelst du klein und packst die in einen Eintopf oder in, wir sind jetzt bei Eintopf oder überall irgendwo woanders rein. Da brauchst du nur eine halbe. Ich hatte mit einem Indonesier mal darüber gesprochen. Da stand Achtung scharf. Mhm. Ich sage, da sind auch wahrscheinlich Chili drin. Was habt ihr da reingetan? Da sagt er, eine halbe. Und ich habe das gegessen und ich bin normalerweise Scharfesser, ich bin also durchaus scharf ein bisschen gewohnt und ich bin durchaus ins Schwitzen gekommen und danach habe ich ihn dann gefragt, ich sage, ich weiß ja, dass ihr allgemein etwas schärfer esst, wie viel tut ihr denn rein? Ja, so 2 bis 3.
Nur die Harten kommen.
Aua. Ja. Also und das war wirklich ein ordentliches, also das war nicht umsonst stand das dabei, das war schon ein gut scharfes Essen, wo man schon ordentlich Reis dazu gebraucht hat. Also 2 bis 3 will ich nicht ausprobieren. Ja. Das hat einen Scoville-Wert, der ist jedenfalls für normale Geschmäcker wahrscheinlich überall, also jedenfalls für normalen Deutschen nicht zu gebrauchen.
Sagen wir es mal so, sowas müsste ich essen, danach kann ich auch Leber essen, weil ich danach nichts mehr schmecke.
Da kannst du alles essen.
Ja. Ja, jetzt wieder ein bisschen was zur Botanik und so weiter. Bei diesem Capsaicin-Zeug, das ist eher, also bei Menschen ist das nach hinten losgegangen, wieder ein Schutz gegen Fraß.
Übliche, ne?
Ja. Das ist wieder mal bei uns nach hinten losgegangen, wir nehmen es gerade deswegen. So, ja, und dann haben wir noch die Auberginen, auch Eifrucht genannt. Das ist eben zu den, die drei vorgenannten, kommen alle aus Südamerika. Die Auberginen, da weiß man nicht so genau, wo sie herkommen, aber irgendwo aus Asien. Und die Auberginen, die haben wieder ein Problem. Roh, giftig.
Ich glaube, Auberginen sagt man
gerne. Auberginen, keine Ahnung, Auberginen steht hier.
Steht da, ja.
Ja. Ja, das ist Französisch, da muss man sich die Nase zuhalten, dann geht das wieder besser. Dann kann ich auch Französisch.
Ja, ja, und wenn man 3 Buchstaben hintereinander gibt, könnte es sein,
nimm dass
man
so...
nicht nur, es kann sein, dass es ein ganz anderer Buchstaben
ist. Das meinte ich, also wenn du, es gibt ja 5 Vokale und wenn du 3 Vokale in der zusammen siehst, dann nimm einen von den beiden anderen.
Ja, so ungefähr. Und das ist dann Französisch.
Ja gut, wie im Deutschen, also SCH ist auch schrecklich für
alle. Ja, das stimmt allerdings.
Vor allen Dingen, Deutsch hat auch noch den Vor- und Nachteil, die Eigenschaft, lass die Vokale weg und du kannst das trotzdem noch lesen.
Alles ist einem, kommt einem merkwürdig vor, wenn man es nicht von Kind auf kennt, so ist das nun mal. Ne?
Ja. So, und jetzt, was haben die alle gemeinsam? Da ist Solanin drin. Solanin ist giftig. Ist zum Beispiel in den grünen Bestandteilen von den Kartoffeln drin. Deswegen, und ziemlich viel in der Schale. Deswegen sollte man, wenn Kartoffeln angegrünt sind, dieses Grüne wegschneiden. Wobei das alles in den heutigen Sorten bei den Kartoffeln ein wenig relativ, kann man wieder mal so eine Koch schauen, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Man muss schon, um sich wirklich mit dem Solanin zu vergiften, wenn man, also wo man das mal eine Wirkung spürt, wenn man Kartoffeln mit Schale isst, 2,5 Kilo essen. Also das ist schon eine recht große Mahlzeit, die man, das heißt auch auf einmal, wenn man jetzt 2,5 Kilometer Woche verteilt, ist das nicht so schlimm. Also das ist halt bei im Hausgebrauch ist das Solanin bei Kartoffeln harmlos.
Heißt aber bei normalen Kartoffeln, die jetzt nicht grün sind.
Die nicht grün sind, also grüne Kartoffeln wegtun. Also in der Schale ist das meiste davon drin, das heißt, wenn man Kartoffeln gekocht hat, Kartoffelwasser weg damit.
Und wenn sie bunt und pelzig werden, auch wegtun.
Ja, das ist... Witzbold, das ist dann was anderes. Jede Pizza wird irgendwann Fungi.
Ja, genau.
Bei den Tomaten ist wieder das Gleiche. Wenn die grün sind, ist da noch zu viel von dem Zeug drin. Warten, bis die Dinger rot werden. Beim Paprika kann man das nicht so sagen, weil man isst ja auch grüne Paprika. Wobei, wie der Detlef ja schon richtig bemerkt hat, wenn man ja so eine Ampel kauft in Rot, Gelb und Grün, irgendwann schaltet die auf Rot, Gelb und Gelb oder auf Rot, Gelb und Rot. Ach so, weil halt, also die grünen Paprika sind halt grün, weil sie unreif sind. Alle eine Paprika im Endzustand ist entweder rot oder gelb oder auch ganz dunkel. Es gibt ja ganz dunkle Sorten von.
Ja, so braune habe ich mal irgendwo gesehen. Ja. Das sieht wahrscheinlich noch nicht so schön aus. Deshalb gibt's
diese. Sind wieder die Anthocyane, glaube ich, für verantwortlich. Anthocyane ist halt ein Pflanzenfarbstoff, der in viele Pflanzen, also die halt viele rote Farbstoffe, die in der Natur vorkommen, sind Anthocyane.
Ja, und man kriegt sie zwar im Laden relativ selten. Vielleicht eher mal auf dem Markt. Ich habe schon 2-farbige gesehen. Das sieht auch sehr schön aus.
Ja, in der Übergang sowieso, weil wenn du so eine grüne
hast. Nee, das ist klar. Aber ich habe auch schon rot-gelbe gemischt. Also schön bunt. Werden wahrscheinlich nicht verkauft, weil das Volk will das wahrscheinlich nicht so. Die will entweder eine rote oder eine gelbe. Aber die gibt es. Und ich finde das gerade besonders schön. Ja. Ich meine, wenn man es klein schnibbelt, kommt es eh nicht mehr darauf an.
Was ich jetzt persönlich zu den Nachtschattengewächsen noch sagen kann, es sind allesamt wunderschöne Pflanzen jetzt. Egal welche du da nimmst, egal was, ob es mit Früchten oder die Blüten und so weiter, sind einfach schöne Pflanzen. Ob man jetzt mal eine Kartoffel einfach mal, wenn man mal ein Kartoffelfeld sieht, was in voller Blüte ist, sieht einfach wunderschön aus. Und wenn man mal einfach, ich habe es jetzt endlich mal gefunden hier bei uns, ja, bei uns gibt es auch Tollkirschen. Ist auch eine schöne Pflanze. Vor allen Dingen, die hat auch noch den Vorteil, was heißt Vorteil, wenn man jetzt im Wald welche findet, da sind in allen Stadien mit Blüten, mit grünen Früchten und schon schwarzen Früchten alles an einer Pflanze dran.
Achtung, nicht essen.
Natürlich, da sagen wir es mal so, da ist drinne Atropin, ist ein Nervengift und 3-4 Beeren reichen, um ein Kind umzubringen und irgendwie 12 für einen Erwachsenen. Das Problem ist halt, es ist halt eine schöne Pflanze, aber wenn man Kinder hat, sollte man sie nicht im Garten haben. Das ist also nicht zu empfehlen.
Ja, weil sind richtig schöne rote Beeren dabei.
Nein, ne? Es sind keine roten, es sind schwarze Beeren.
Schwarze Beeren.
Die gehen von grün in schwarz über.
Ach so. Ja, gut.
Tollkirschen sind pechschwarz, aber ist eine sehr schöne Pflanze.
Ich habe irgendwas giftiges Rotes im Kopf. Was war das denn?
Aaronstab.
Das könnte sein, ja.
Beim Bärlauch sammeln aufpassen. Aber wenn, sagen wir es mal so, wenn rote Beeren dran sind, ist Bärlauch sowieso schon durch. Kommen wir nämlich gleich noch zu.
Jo, du.
So, bei Nachtschattengewächsen durch. Jetzt kommen wir nämlich zu den Laucharten. Allium. Das sind so Pflanzen bei, wie man bekennt, Bärlauch, Schnittlauch, Knoblauch oder einfach nur Lauch, auch Porree genannt. Und dann noch die eben erwähnten Küchenzwiebeln und Schalotten. Das ist alles gehört zu den Laucharten, Familienname Allium.
Sellerie machst du später, weil es nicht dazu gehört, weil man könnte meinen, dass es dazu gehört.
Sellerie kommt später. Das kommt nämlich zu den Exoten. Was heißt Exoten? So, das haben wir eben schon angesprochen. Die Laucharten haben wie die Kohlarten, also die Kreuzblüter, einen Abwehrmechanismus, dass wieder eine Substanz plus ein Enzym, Pflanze verletzt, setzt was Fieses frei. Ich sage jetzt einfach mal die Fachbegriffe. Allein plus Enzym Alliinase reagiert zu Zucker und Allicin. Dieses Allicin ist das, was Zwiebeln scharf macht und sowas alles. Und auch für den Geruch sorgt. Zum Beispiel Knoblauch und sowas alles.
Ja, kann man beim nächsten.
Alles wieder diese sekundäre
gemeinschaftlichen Kochen rumschwachsimpeln.
Ja. Das ist also im Prinzip der gleiche Mechanismus und halt in der gesamten Pflanzenfamilie. Und jetzt ist es wieder so von wegen mit der Esserei. Was essen wir davon? Bei der Zwiebel, bei der ganz normalen Küchenzwiebel, das ist ein Speicherorgan, das die Zwiebel dafür anlegt, im nächsten Jahr wieder austreiben zu können. Wobei die Küchenzwiebel eine Besonderheit hat. Die Küchenzwiebel ist von den ganzen Zwiebeln, die so im Boden zu finden sind, eine der wenigen und ich glaube vielleicht sogar die einzige essbare. Alle anderen Zwiebeln sind giftig. Ist ja auch sinnvoll, weil das ist ja das Organ, woraus die Zwiebel im nächsten Jahr wieder ausschlagen will. Und das ist dann nicht gut, wenn im Winter irgendwie eine Wühlmaus kommt und die wegfrisst. Das machen sie zwar trotzdem. Tulpenliebhaber wissen ein Lied davon zu singen.
Ich wollte gerade Tulpen.
Da geht das dann irgendwie nach hinten los. Also es gibt halt, genauso wie wir die Zwiebeln auch essen, aber für sonstige Tiere sind Zwiebeln giftig. Hund umbringen, Zwiebeln füttern. Bitte nicht ausführen.
Ja.
Es ist halt, das sind so Sachen von wegen, wo man aufpassen muss, was man irgendwelchen Tieren gibt.
Ja, wird auch nicht jeder wissen, ne? Dass er schon mal weiß, dass er davon im Rest nicht unbedingt dem Hund geben sollte.
Ja, auch wenn das Gulasch noch so gut war, wenn man da ordentlich Zwiebeln reingetan hat, nicht dem Hund geben.
Ja. Ansonsten kann man demnächst danach dann ungarisches Gulasch machen, ja, ne? Zur Info, der Witz geht dann. Der Hund hieß halt Hasso.
Nee, der hieß Sultan.
Sultan, okay. Genau.
So war das. Wieso heißt das Gulasch Oriental? Der Hund hieß Sultan. Das war jetzt aus der
Karlauer Ecke.
Ja, genau. So, und jetzt von der ganzen Blüherei. Wenn man mal eine schöne Pflanze im Garten haben will, sollte man so eine Küchenzwiebel einfach mal blühen lassen. Das sieht aus wie ein Feuerwerk, wie eine Feuerwerksrakete, die gerade explodiert ist. Da geht ein senkrechter Halm hoch, wird so einen halben Meter hoch, vielleicht noch runter, und oben kommt ein Blütenstand, der kugelförmig lauter kleine Blüten in alle Richtungen will. Also wirklich sieht aus wie, wenn man eine Feuerwerksrakete hochschießt und genau in dem Moment, wo es explodiert, ein langzeitbelichtetes Foto, das Ende der Belichtung macht. Sieht also, ist auch sehr schöne Pflanzen, gibt es auch als Zierpflanzen. Und wenn man es mal richtig schön haben will, dann geht man mal einfach in einen Wald im Mai, wo Bärlauch blüht.
Boah. Pack mal da ein Bild rein. Jo, du hast ja eins.
Da habe ich eine Masse Bilder von, ja.
Wir waren zusammen in einem Wald. Quadratmeterweise Bärlauch.
Hektarweise.
Ja, gerne auch hektarweise. Und wir waren genau da, als die Dinger auch schön geblüht haben, oder war das?
Glaub ja, das war mehrfach. Ich hatte dieses Jahr auch das Glück gehabt, dass ich gerade im Mai da gewesen bin, wo das richtig angefangen hat. Und da habe ich auch noch am letzten Tag, wo ich da im Urlaub war, ist noch jemand gekommen. Da ist tatsächlich einer aus Bonn mit einer riesen Kamerakoffer in die Eifel gefahren und wollte Bärlauch fotografieren, weil er das gefunden hat. Dann bin ich da langgelaufen. Sind Sie auf Vögel am Suchen? Nein, ich bin auf Bärlauch. Ja, weil der hatte da Objektive dran, also damit hätte man auf dem Mond Wasser finden können. Und da habe ich ihn gefragt, von wegen Bärlauch und so weiter. Ja, das war jetzt, hat er gesagt, jetzt ist zu spät, weil die Sonne steht so hoch, zu harte Schlagschatten und so weiter. Und da habe ich ihm dann gesagt, von wegen für den nächsten Tipp mal von wegen, wo er wirklich nur Buchenwald und kein Unterholz und nur halt Bärlauch haben will, habe ich ihm die Stelle genannt und so
wo
weiter.
Wo wir waren, ne?
Genau da, rund um den, also.
Das ist Wahnsinn.
Ist für alle Leute, die sich auch ein bisschen für Geschichte interessieren, der ehemalige NRW-Regierungsausweichsitzbunker, der ist unter diesem ganzen Zeug. Also der ist ein Bunker getarnt mit Bärlauch.
Ein Bärlauchbunker.
Also wer mal nach Kallurft fährt und da diesen NRW-Ausweichsitzbunker besichtigen will, der sollte mal, wenn er aus dem Bunker rauskommt, mal um den Bunker rumgehen, den Weg, der neben dem Zaun hochgeht, hochgehen und dann zu dem Waldspielplatz und da sich mal in die Büsche schlagen. Da wächst also in einem Buchenwald tonnenweise von dem Bärlauch. Aufpassen beim Ernten, da wächst eine Menge Aronstab zwischen, eine riesengroße Menge. Und Aronstab, hat er gesagt, ist giftig und zu dem Zeitpunkt...
Und relativ ähnlich, also...
Vor allen Dingen, wenn er jung ist, das Problem ist, dass die, der hat normalerweise gefleckte Blätter, aber wenn er jung ist, dann ist er noch nicht... Wenn man wirklich dann sagt, boah, so viel, einfach nur ernten, dann kann es durchaus sein, dass man das ein oder andere Blatt dabei hat.
Ja, so ist das, ne?
Ja.
Eins ist sicher... Definitiv weit und breit kein Vampir.
Nein, definitiv nicht.
Das, also ich rieche es sehr gerne, aber das kann man schon fast stinken nennen. Das ist so intensiv, wenn die Sonne da drauf knallt auch noch, wenn die da durch.
Wenn da ein leichter Wind durchgeht, ein leichter Wind durch.
Auch das noch, ja. Es ist Wahnsinn. Also auch olfaktorisch ein Ereignis. Sollte man sich mal antun, das lohnt sich.
Ja.
Und natürlich auch einfach mal ins Essen tun. Das ist lecker. Also das Schöne ist, wirkt, schmeckt wie Knoblauch, ist ein bisschen, schmeckt ein bisschen grüner und man stinkt danach nicht. Also da kann man dann am nächsten Tag auch damit ins Büro gehen, sagt man. Ich habe es noch nicht ausprobiert.
Wichtig ist, dass man das Zeug immer frisch, das kann man nicht kochen, weil dann geht das alles flöten. Das ist also nicht wie Knoblauch, dass man auch kochen kann. Also dieser ganze schöne Geschmack geht flöten, wenn man den kocht. Das ist alles, kann man also wirklich nur als Salat machen.
Ja, oder
ist also für einen Topf ist Bärlauch nicht geeignet.
Ja, man kann ja Sachen mal ganz zum Schluss tun. Man nimmt ja auch hier, wie heißen diese Rädchen? Du hast es schon genannt. Schnittlauch. Kommt ja normalerweise auch eher zum Schluss.
Ist ja auch eher ein Gewürz, da tut man ja nicht so viel von drauf. Ja,
und ich habe Bärlauch auch schon zum Schluss reingetan.
Schnittlauch ist übrigens eine Hochgebirgspflanze. Und laut Flora-Web Verbreitungskarte am Rhein und an der Elbe. Da kommt es ursprünglich vor. Ansonsten überall halt nur, wo es aus dem Garten entfleucht ist. Aber ansonsten eher so eine Hochgebirgspflanze. Das fand ich auch interessant. Ja. Gut, haben wir die auch durch? Noch nicht ganz, weil Zwiebeln schon so weiter, da geht es ja auch um die Pupserei. Gleicher Grund. Wieder mehrfach Zucker, die halt nicht verdaulich sind. Und noch eine ganz andere wichtige Sache. In diesen ganzen Lauchgewächsen ist keine Stärke drin, sondern eine andere Sorte von Speicherkohlenhydrat, Fructane nennt sich das, besteht nur aus Fructoseeinheiten, die an ein Saccharosemolekül dranhängen. Also ein Saccharosemolekül als Starter und da wird da lauter Fructose dran gehängt. Und wieder so gebunden, dass wir es nicht verdauen können. Und deswegen gibt Zwiebeln Pupse.
Und nur so als Fun Fact nebenher, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wir haben in unserem Darm mehr Bakterien, als es Menschen auf der Erde gibt. Liege ich da falsch oder ist das jetzt übertrieben?
Ich bin gegen ein Stimmrecht für Bakterien, weil sonst wären wir überstimmt.
Ja, also das ist Wahnsinn und wir brauchen die, das ist meistens Symbiose. Also gerade im Darm, die können was ein bisschen davon gebrauchen, zerteilen uns das Ganze und wir können es dann per Darmwand aufnehmen, wo wir sonst nicht dran gekommen wären, ne?
Ja, woran wir es merken, dass wir die brauchen, ist, wenn man sie sich mit Antibiotika mal alle getötet hat, ja. Wie lange man es dann dauert, bis der Darm wieder funktioniert, wie er funktionieren soll. Vor allen Dingen, wenn man keinen Blinddarm mehr hat, wo das, der Blinddarm ist so eine Theorie, ich weiß nicht, wie viel er jetzt dran ist, ist so als Schutzbunker, wenn im Darm die Hölle los ist, wo sich dann eigentlich die Darmflora drin zurückziehen kann. Und wenn man den nicht mehr hat, dann kann ich weiß jetzt nicht, wie viel da jetzt Dichtung und Wahrheit dran ist, aber kann sein oder auch nicht.
Und wo wir gerade beim Abschweifen sind, wenn man eine Erkältung hat oder einen Schnupfen oder eine normale Grippe, das sind Viren. Und Viren können nicht mit Antibiotika bekämpft werden. Wenn euch das der Arzt verschreiben will, dann, weil er meint, ihr geht zum Arzt, damit er euch was verschreibt, dann soll er euch meinetwegen Zuckerkügelchen verschreiben. Das ist immer noch besser und das will was heißen.
Ich empfehle in dem Fall Ricola als Zuckerkügelchen. Die schmecken auch noch gut und die wirken ja, wirklich. Ja,
oder Fisherman's Friend oder sich irgendwelche schönen. So. Also ich mache mir immer noch Honig und was weiß ich und dann irgendwas mit Minze rein und so und heiß machen. Und dann ist das lecker und dann gehen die Symptome ein bisschen weg. Das ist ein bisschen angenehm, das schmeckt auch. Und mehr kann man dagegen nicht machen. Wie war das nochmal? Mit Medikamente dauert
Dauert 7 Tage und ohne eine Woche.
Genau.
Wo wir jetzt gerade beim Werbeblock sind, noch eine, wo wir mit Hustenbonbons und so weiter. Wer mal ein kleines Experiment machen will, der muss genau die beiden Sachen kaufen. Also einmal diese Salus Explosiv. Und zweitens von Piasten Hustenklümpchen. Der Trick geht jetzt so, wenn man zuerst eins von diesen Piasten Hustenklümpchen isst und wenn man das ausgelutscht hat, einen von den eigentlich nach Lakritz schmeckenden Dingern hier von
ja, so richtig
Salus Explosiv isst, im ersten Moment schmecken die nach Banane.
Ich habe es ausprobiert, das stimmt. Also er hat es mir gesagt und ich habe es ausprobiert. Das ist so eindeutig. Nein,
es war im Prinzip, haben wir es als Blindversuch gemacht. Ich habe ihm gesagt, wonach schmeckt es und er ist sofort drauf gekommen.
Yeah.
Ich musste halt nicht sagen, schmeckt danach, sondern nicht suggestiv, sondern wonach schmeckt das? Da kam wie aus der Pistole geschossen Banane und da hatte er noch nicht die Zunge vom Wein geschult.
Ja, die ist immer besser geworden mit der Zeit.
Weil in beiden Sachen, in den Villosa-Klümpchen und in den von Piasten, ist weit und breit keine Banane drin.
Definitiv.
Also das ist eindeutig, dass da halt zwei Sachen einfach nur ganz anders wahrgenommen werden. Das ist so wie wie wenn man Van Gogh sich anguckt, das mischt sich erst im Auge.
Ja. Und wenn man ein bisschen weiter weg ist.
Ne? So, gut. Jetzt wollen wir mit den Pflanzen mal durchkommen. Jetzt kommen wir zur letzten großen Gruppe, wo
wir
noch.
Wir haben sogar Kunst untergebracht.
Ja, genau. So, da kommen wir dann noch zu einer, was man eigentlich gar nicht erwartet, weil jetzt geht es wirklich um Blumen. Doldenblütler. Doldenblüter, das sind diese Pflanzen, die ihr so auf Feld, Wald, Wiese seht, die jetzt, besonders jetzt kann man sie schön sehen, die so schön weiß blühen, so 1,50 hoch werden, wo oben jede Menge Insekten drauf rumkrabbeln, die halt aus Dolden bestehen. Dolden sind halt Blütenstände, die aus lauter kleinen Einzelblüten bestehen. Bei den Doldenblütern, die wir hier so haben, sind das meistens Doppeldolden, das heißt also in zwei, das heißt die ganze Gesamtdolde besteht aus lauter kleinen Einzeldolden. Gibt sogar in dreifacher Ausführung, das ist dann beim Riesenbärenklau. Da nicht umsonst heißt der Riesenbärenklau, da ist alles ein bisschen größer dran.
Das wäre fast mal ein Thema, ne? Weil da gibt es einiges zu erzählen.
Ja, invasive Neophyten, da kann man einen ganzen Podcast von machen.
Zumindest mal wie haben wir es genannt?
Freiraum. Wie lange soll ich daran labern?
Ja, müssen wir mal gucken. Also ich gehe ja nicht davon aus. Ich bin mir nicht sicher, ob wir regelmäßig unter 5 bleiben, inklusive Musik.
Das werden wir
dann sehen.
Ja, gut. Doldenblüter. Jetzt dürft ihr raten, was davon in den Topf kommt. Es ist unter der Erde, es ist orange, es nennt sich Karotte. Normalerweise.
Karotte?
Nein, nicht der Kerl aus den Wache-Romanen von Terry Pratchett. Nee, Karotte. Deshalb, warum kommt keiner drauf, dass das ein Doldenblüter ist? Weil normalerweise, wenn man damit auf den Markt geht, bekommt man so einfach nur orange Karotten und obendran was Grünes. Die Karotte ist aber halt eine, auch wieder so eine schöne zweijährige Pflanze. Im ersten Jahr wird halt das produziert, was man auf dem Markt kauft. Oben was Grünes dran, unten wird gespeichert für das nächste Jahr in einer Möhre oder Karotte halt. Und im zweiten Jahr hat das Pflänzchen dann halt genug Reservestoffe angelegt und macht daraus einen Blüttrieb, der halt in einem Blütenstand endet. Und danach geht die Pflanze in der Regel ein. Und das ist entstanden aus der wilden Möhre, die auch bei uns so in Feldwald und Flur zu sehen ist.
Wiesen.
Sagt man sonst.
Ja, Feldwald.
Ja, ja,
ja. Die Feldwald-Wiesenpflanze.
Ja. Ist eigentlich eine relativ einfach zu identifizierende Pflanze, weil sie halt bei ihren Dolden außenrum noch so, wie kann man das jetzt sagen? Sie sieht aus, wie als wenn noch Äste dran vorbeigehen. Wenn sie verblüht ist, dann rollt sie das Ganze wie in einem Nest zusammen. Und was auch eine Besonderheit ist, in der Mitte von dem Blütenstand sitzt gerne eine dicke, kleine, schwarze Blüte, Einzelblüte. Manchmal auch zwei oder drei, die kann auch ein bisschen rötlich sein. Daran kann man sie ziemlich eindeutig erkennen. Diese wilde Möhre, wenn man da jetzt dran zieht, bekommt man keine schönen, dicken, rohen Orangenteile raus, sondern nur so ganz relativ dünne weiße. Die kann man aber auch essen. Sie ist dann, unsere Karotte, die wir kennen, ist dann entstanden, indem man diese wilde Möhre wahrscheinlich entweder mit der südeuropäischen Riesenmöhre oder der orientalischen Schwarzmöhre gekreuzt hat. Riesenmöhre ist immer gut, weil das gibt große Dinger und groß ist in der Küche, wird immer gerne genommen.
Hat die weiße dann Karottin mit drin? Wahrscheinlich
nicht. Wahrscheinlich nicht, weil nicht umsonst, ja die dieser gelbe, dieser orange-gelbe Stoff, Karotin, wird nicht umsonst, heißt nicht umsonst so, weil er aus Karotten hauptsächlich gewonnen wird. Ja. Und die wilde Möhre hat da halt von wenig drin. Was, wenn ich jetzt, ich glaube, Karotin ist, glaube ich, sogar ist eine Grundlage von irgendwelchen Vitaminen. Ich weiß jetzt nicht, was es ist, aber auf jeden Fall ist Karotin sehr, sehr nützlich. Ich glaube, irgendwie Vitamin A. Ja, glaube ich.
Augen
A. Ist, glaube ich, Vitamin A. Ja. Und es gibt halt.
Man hat mir gesagt, ich soll Möhren essen.
Es gibt halt mehr.
Hat nicht geklappt.
Es gibt halt nicht das Karotin, es gibt halt Karotinoide. Es gibt halt, ist halt eine, ich glaube, ich will jetzt nicht nach Wikipedia gucken. Wenn man sich das Molekül anguckt, das ist irgendwie eine ganz lange Schlange von abwechselnden einfachen und Einfachbindungen und Zweifachbindungen in, ich glaube, immer jeweils Vierer, ich glaube in den Vierergruppen, genau weiß ich nicht, aber auf jeden Fall immer abwechselnd Einfach- und Doppelbindungen. Jetzt noch ein bisschen Chemie, das sorgt auch dafür, dass das überhaupt farbig ist, weil eine Faustregel von wegen, wenn man sich so ein wildes Molekül anguckt, wenn es ganz viele abwechselnde Einzel- und Doppelbindungen hat, dann ist es wahrscheinlich ein Farbstoff. Ist so als Faustregel.
Machen wir mit Sicherheit.
Kommt irgendwann auch unter mal.
Moleküle passt das.
Kommt wahrscheinlich auch in dem ganzen Komplex mit Aromaten.
Gut. Oh, das ist groß.
Ja.
Das könnte sein, dass wir das trennen müssen.
Ne? Das müssen wir trennen. Gut, den wichtigsten hatten wir jetzt, die Karotte. Und jetzt haben wir noch zwei andere, die nicht ganz so Pastinaken. Sieht aus wie eine weiße Möhre. Ist aber eine andere Pflanze. Und dann weiß man jetzt auch nicht, Petersilie. Da gibt es nämlich zwei Varianten von. Die einmal die krause Petersilie, die man als Gewürz oben drauf tut. Und die Wurzelpetersilie, die halt, wie der Name schon sagt, dafür sorgt, dass unten eine dicke Wurzel drin ist. Und da ist dann wieder Vorsicht geboten, wenn man, das kommt ja auch alles irgendwie im Wild vor. Es gibt nämlich noch eine andere Pflanze, die heißt Hundspetersilie. Und die ist hundsgemein, weil das Sauzeug ist giftig. Und zwar nicht zu knapp. Ist, also damit kann man sich durchaus Probleme bereiten. Das heißt also, wenn man wirklich auf Doldenblüter in der freien Wildbahn geht, sollte man sich auskennen, weil es da nämlich auch noch ganz andere, noch gemeinere Sachen gibt, zum Beispiel Schierling. Wer mal unter Wikipedia-Artikel Sokrates guckt, der weiß, was gemeint ist. Der ist nämlich damit aus dem Leben geschieden.
Ja, genau.
Ja.
Philosophie.
Ja, gut. Haben wir bald alles. Auf jeden Fall bin ich jetzt mit den ganzen Blümchen und was man sonst so an Pflänzchen in den Pott schmeißt, bin ich erstmal durch. So, du hast deine Zutaten, jetzt mach was draus.
Ja, genau.
Ich esse das Ganze dann nachher auf.
Was ich hier noch stehen habe, unser Podcast kümmert sich natürlich vorsorglich gerne um Chemie, Physik, aber wir sind komplett erstmal offen für alle Wissenschaften, wie man ja gerade schon ein bisschen mitgekriegt hat. Und da das Sven sowieso die Botanik gerne mag, wird die auch in Zukunft ja, einfließen. Wir werden dazu im Freiraum oder unter wie funktioniert wahrscheinlich das, was machen.
Das liegt einfach daran, weil ich liebe einfach Pflanzen. Ich bin jetzt keiner, der jetzt mit dem Smile-Fitchen durch die Gegend und jedes Pflänzchen bestimmen kann. Aber sagen wir es mal so, wenn ich mich interessiere, ich sehe es einfach gerne wachsen, was rauskommt, wenn einfach nur Pflanzen überhaupt machen mich glücklich, wenn ich im Wald rumlaufe oder in den Wiesen. Und es ist einfach, ist für mich eine befriedigende Sache, wenn ich die Ahornarten auseinanderhalten kann und dann und solche Sachen und einfach nur mal im Frühling zu sehen, wenn endlich die Buschwindröschen rauskommen und halt welche Büsche irgendwo wachsen und in welcher Reihenfolge die blühen, das fasziniert mich einfach. Das ist halt alles gefährliches Halbwissen und man lernt täglich dazu.
Ja, machen wir ein Dreiviertelwissen daraus.
Das weiß ich nicht. Ja, sagen wir es mal so, in einem Quiz weiß ich ein paar Fragen mehr, aber wenn ein richtiger Botaniker kommt, der lässt mich natürlich, aber ist halt.
Ja, für dich ist das normal. Du bist so, wie du bist und du kennst dich von Anfang an, dass du nur mal ein bisschen nerdig bist. Und wenn dich ein Thema interessiert, dann ist es so, dass du dich auch gleich, wer weiß, Wikipedia und Co. Einliest. Und wenn ich mir überlege, was du alles an lateinischen Worten schon so aus dem FF parat hast.
Das liegt daran, weil ich manche Pflanzen auch schön, der schönste Name von lateinischen Bezeichnungen, nicht umsonst kommt mein Twitter-Name, daher ist Anemone nemorosa, das Buschwindröschen. Das ist einfach im Prinzip eine stumpfe Übersetzung davon, aber das ist einfach ein schöner Klang von dem. Und ich finde auch hier von der Kartoffel, Solanum tuberosum, das klingt einfach schön.
Damit wir es auch gleich aufklären, das war Nemo Vivages, war im Wald umherschweifend.
Genau, das ist mein Twitter-Name, den habe ich halt einfach nur, weil...
Jelani kommt noch davor.
Ja, das ist ein unfähiger Zauberer aus Diablo 2. Ich finde den Klang von dem Namen einfach schön. Ist übrigens ein afrikanischer Name, den die bei Diablo einfach benutzt haben. Ich fand den einfach schön, das ist einfach der Hintergrund davon.
Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben in unserer Themenliste auf jeden Fall noch das Thema Gewürze und C3- und C4-Pflanzen. Das wird
Kammpflanzen nicht zu vergessen.
Ja, genau, da war noch was, ja. Das wird kommen im Laufe
der nächsten Jahrtausends.
Ja, also, wie gesagt, wer uns hört, weiß, dass wir schon Themen gesammelt haben oder Themen im Hinterkopf haben, die bis in unser Rentenalter reichen. Weil wir ja nun mal wirklich nicht wöchentlich kommen, das wäre uns auch zu viel Aufwand. Aber das kommt, also wer sozusagen in dem Bereich was will, dafür gibt es Kapitelmarken, die wir natürlich haben. Und wer sich die zwischen 3 und 5 Stunden nicht komplett antun will, kann ja dann sagen, okay, ich mache nur die 2 Kapitel, die mich interessieren. Dafür haben wir das Ganze.
Dafür sind Kapitelmarken da.
Genau, dann hat man auch seinen Spaß.
Vor allem
kann man andere Sachen hören.
Ist bei großen Podcasts sowieso wichtig, mindestens große Kapitelmarken zu haben, um halt große Themen überspringen zu können. Wenn einen halt die Chemie nicht interessiert, dann steigt man halt erst im Freiraum ein.
Genau, und wenn die Freakshow sich, ich weiß nicht, wer ist das nochmal, unser Vaderer, was ich hier auch ganz gern tue, sich über Bitcoin auslässt und man ist dem in der Welt eh nicht groß aus, dann kann man halt ein Stück weiter hüpfen. Ja, haben wir schon mal eine Podcast-Empfehlung runtergebracht, aber die haben das nicht nötig. Die sind eh ganz weit vorne. 50.000 Downloads oder sowas. Da träumen wir nur von. Aber wer weiß. Gucken wir mal. Jo. Dann sind wir hiermit durch.
Ja, du musst aber noch was kochen jetzt.
Ja. Was ich mir so vorgenommen habe da zu dem Thema, ich gebe einfach mal allgemeine Empfehlungen, die unter dem Motto stehen, experimentieren. Und da habe ich einfach mal ein paar Sachen zusammengestellt. Es gibt halt Leute, die Begabung haben, sich im Kopf das vorzustellen, was zueinander passt. Ich gehöre glücklicherweise dazu. Das kann nicht jeder. Und der wird damit vielleicht auch ein bisschen Schwierigkeiten haben. Der sollte vielleicht dann bei den großen Portalen, wenn man ein Rezept eingibt, landet man bei Google sowieso immer beim Chefkoch alle Nase lang. Was auch nicht schlimm ist. Dann guckt man sich einfach mal, je nachdem, was man macht, die ersten 10, 20 Sachen an oder das, was einen ins Auge springt. und lässt sich davon mal inspirieren und kriegt da auch ein bisschen die Mengenangaben, wie es sinnvoll ist. So kann man das auch machen, dann hat man ein bisschen Input, weil das will ich jetzt hier so nicht in der Tiefe behandeln, wie viel man davon jetzt reintut. Nur, dass man einfach mal ja den Kopf frei kriegt und einfach sagt, hier, man kann mit einem mit einem Eintopf eine Menge verschiedene Sachen machen. Der ist so variabel, da kann man ein ganzes Jahr lang jede zweite Woche einen Eintopf machen und jeder ist anders, wenn man das möchte. Weil es gibt so viele Zutaten, so viele Möglichkeiten, den zu variieren und das war mir so mein Ansatzpunkt, den ich mir überlegt hatte, was ich heute dazu beitragen möchte. Also, ich habe da Kategorien, also experimentiert mit Säure. Zitrone ist gut. Ich nehme jetzt mal den Sauerkraut dabei, den hatten wir ja schon. Dann auf jeden Fall Essigvarianten. Es gibt so viele spannende, interessante Essige. Mir ist auch klar, dass der 0815-Mensch nicht unbedingt gleich 5 Essig da stehen haben möchte. Man kann ja mal mit einem, der einem spannend vorkommt, anfangen und den erstmal wegverbrauchen und dann geht man an den nächsten dran und irgendwann sagt man, den möchte ich dauerhaft irgendwo dabei haben, weil ich da gewisse Gerichte habe, wo er einfach super zu passt. Grundausstattung. Bei mir ist auf jeden Fall ein Balsamico-Essig, der zu Linsengerichten gehört. Da ist der für mich absolute Pflicht, der passt einfach super zu. Des Weiteren habe ich seit einem Jahr oder was, keine Ahnung, Dreivierteljahr, einen sehr schönen Essig gefunden. Nennt sich Jerez und ist ein Sherry-Essig. Wenn man den pur probiert, was ich gerne mache, um einen Eindruck zu bekommen, hatte ich nicht damit gerechnet, wie der innerhalb eines Gerichts wirkt. Der ist so, der verändert ein Essen so in eine andere Richtung. Der ist wunderbar, solltet ihr mal ausprobieren. Und ich bin mit Sicherheit noch nicht mit den Essigs durch. Da gibt es 20, 30 verschiedene Varianten, die wahrscheinlich alle spannend und interessant sind. Man muss nicht alle gleichzeitig haben, aber experimentiert damit, holt euch eine kleine Flasche oder so und probiert ihn vorher erst pur, vielleicht ein bisschen verdünnt, weil das natürlich schon ein bisschen kräftig ist, wer damit nicht zurechtkommt. Also in Sachen Essig gibt es eine Menge zu entdecken. Da gibt es wirklich Sachen, die sehr, sehr anders wirken. Also Essig ist nicht gleich Essig, da kann man eine Menge machen. Des Weiteren, was ich hier stehe habe, ist experimentiert mit Süße. Zucker passt eigentlich immer rein im Prinzip, ein bisschen. Zimt passt auch quasi immer rein. Einfach nur zur Abrundung, den Zimt sollte man nicht unbedingt schmecken. Das mag zwar zwischendurch auch passen, mache ich gleich mal beim Ende der Süße, wenn ich dran denke, sage ich dem mal kurz, ein Kurzgericht. Zuckerrübensirup passt, Honig passt, Früchte passen, Säfte passen, Marmeladen, Rosinen, alles rein damit. Also nicht alles gleichzeitig, ne? Sondern jedes Mal, also natürlich nicht 5 verschiedene, da kann man auch 5 verschiedene Säfte, da kann man auch gleich einen Multivitaminsaft nehmen. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Da gibt es so viele Möglichkeiten, die schon allein dieser Part ausmacht. Und die machen ein Essen und einen Eintopf wirklich spannend und interessant und auch einfach mal anders. Ich wollte irgendwas, ach ja, wo ich den Zimt unterbringen wollte. Ich habe ein ganz schnelles, einfaches Essen. Die Köche hören jetzt lieber mal weg. Ich nehme Erbsen aus der Dose. Dann kommt Milch rein, helle Soße von Maggi. Also ganz einfach und ganz schnell gemacht. Dann Zimt und Zucker. Kann man erstmal einen Löffel reintun, Zimt und Zucker gemischt oder getrennt geht auch. Ich habe das immer gemischt da. Und das ausprobieren, wie süß man das haben möchte. Das kann man nämlich durchaus relativ süß essen, wenn einem das schmeckt. Aber diese Kombination passt super. Und dann noch ein bisschen Chili dabei. Ich habe Cayenne-Pfeffer. Ich bin tendenziell auf der Suche nach einem Chili, der mehr schmeckt als scharf ist, damit ich mehr davon reintun kann, weil ich den Geschmack einfach so klasse finde. Das ist super schnell gemacht. Ein paar Nudeln dazu, Kartoffeln passen auch. Das ist jetzt, wenn man es zusammengießt, wäre es dann ein Eintopf, aber der fällt mir gerade dazu ein. mache ich immer mal wieder zwischendurch. Habe ich ja auch hier bei Gästen gehabt und das ist immer sehr gut angekommen. Ich glaube, das ist, glaube ich, nach Art des Hauses. Ich wüsste nicht, wo das schon mal woanders aufgetaucht ist. Sehr lecker, finde ich jedenfalls. Dann Sahniges. Milch, Rahm, saure Sahne, Creme fraiche, Käse, Schmierkäse, Schmelzkäse. Alles rein. Wie gesagt, ne? Je nach Sache. Also weiß man eh, Lauch und Hackfleisch und Schmierkäse, am besten so ein Kräuterschmierkäse, ein paar Kräuter da rein, wunderbar, ist ein Klassiker. Schmeckt super. Kann man sehr, sehr gut essen. Das ist sowas. Und ansonsten, ich mache eigentlich gerne immer ein bisschen Milch rein, weil das dann ein bisschen, ja, das ist, schmeckt einfach ein bisschen angenehmer. Das kann man variieren, wie man das möchte. Man kann 20% reintun, man kann 80% reintun, den Rest natürlich mit Wasser und was weiß ich, ein bisschen Brühe dabei und dann die verschiedenen Zutaten. Milch macht auch ein bisschen, glaube ich, das Andicken kommt mir so vor, ein bisschen einfacher. Der scheint dafür schon irgendwie dafür zu sorgen, dass man dann weniger Andickmittel braucht. Ist jedenfalls meine Erfahrung. Ob das chemisch irgendwie einen Sinn oder so macht, ich weiß es nicht. Da weißt du nichts drüber, ne?
Oh, nee.
Ja, ja, also ich habe den Eindruck, dann wird es wahrscheinlich auch stimmen. Außer Milch würde ich das Ganze tendenziell eher am Ende zum Abschmecken, also wo die ganzen Kräuter und Gewürze, die man zum Schluss reintun will, da würde ich dann die ganzen Sachen tendenziell eher reintun, um dann abzuschmecken, weil ganz klar, wenn man irgendwas Sahniges beitut, geht der Geschmack ein bisschen zurück und da muss man noch mal ein bisschen in Anführungsstrichen nachpfeffern. Dann Scharfes, natürlich. Senf, was ich sehr gerne, auch wenn es ins Tomatige reingeht, Sambal Oleg, das gibt es auch, muss man da mal gucken. Also wir haben hier aus dem Rewe ein Pöttchen. Da ist der Sambal Oleg nicht ganz so scharf, aber hat den gleichen Geschmack. Ansonsten ist das nämlich ziemlich heftig und so kann man den Geschmack besser da mal reinkriegen. Variiere ich gerne und hat einen schönen anderen Geschmack. Dann Currypasten, Meerrettich hatten wir heute schon. Dann klar, Gewürze und Kräuter jeglicher Art. Bei Kartoffeln natürlich grundsätzlich gerne Muskat und bitte immer frisch reiben, genauso wie Pfeffer. Es ist ein Riesenunterschied, ob man das sich schon als Pulver holt oder frisch da stehen hat. Und so aufwendig ist das nicht, eine Muskatnussreibe da stehen zu haben. Die Muskatnüsse kosten auch nicht die Welt, kriegt man auch überall. Und die kann man auch ruhig eine ganze Zeit lang angebrochen da liegen lassen. Oder man hat ein kleines Schächtelchen, wo man die reintut. Ich habe da halt so eine Reibe, wo gleich so ein Fach mit dabei ist, kriegt man mit Sicherheit überall. Das war das genauso wie bei Pfeffer. Immer frisch mahlen. Es ist ein Riesenunterschied gegenüber dem, was schon fertig ist. Die ganzen Aromastoffe sind nicht mehr drin und das echt, tut euch das nicht an. Pfeffer ist lecker, wenn man ihn direkt frisch mehr mahlt. Und ich habe am Anfang meiner Kocherei viel experimentiert und gesucht nach einer vernünftigen Pfeffermühle. Und bin jetzt seit einigen Jahren endlich da angekommen, die wirklich vernünftig ist, die ich auch mehrfach verschenkt habe. Hier also Werbung ohne Affiliate-Link. Glaube ich nicht, dass wir den reintun. Findet er überall. Und zwar einfach von Peugeot. Also ich bin sehr zufrieden damit. Ist im Rahmen. Also der kleinste wird vielleicht, das ist so ein kleiner Bommel, vielleicht 20, 25 Euro. Kosten und je größer das wird, das kann man sich Turm hochholen. Also
wenn schon dann
groß wie Kleinkinder.
Nee, wenn schon Läufer hoch, also die sehen aus wie Schachfiguren, Bauernläufer.
Ja, aber wie gesagt, es gibt die, die auf ein normales Schachbrett passen und die, die man draußen spielt. Die gibt's
und auch. Und es gibt die, wo man einen Waffenschein für braucht.
Ich sag ja so richtig große. Da musst du, wenn du so am Tisch, ich habe mal am Tisch irgendwo beim Italiener so ein Ding gekriegt, da musste ich für aufstehen, um mir den Pfeffer mahlen zu können. Ja, also die brauchen wir von zu Hause nicht gerade. Die Kleinen haben halt einfach nur den Nachteil, dass man ständig am Nachfüllen ist, wenn man das dann regelmäßig nutzt. Weil Pfeffer ist ein Klassiker, der kommt ja fast überall rein, finde ich jedenfalls. Ne? Dann zu Tomate immer gerne Basilikum, passt wunderbar rein. Dann grundsätzlich eigentlich kann man eigentlich immer reintun, Tomatenmark. Passt eigentlich immer, rundet ab, nicht viel reintun, wenn es nicht ins Tomatige gehen soll. Der ist wie das mit dem Zimt, einfach, der wirkt im Hintergrund. Zu den Gewürzen fällt mir ein, was ich hier sehr gern habe, wenn es ins deftigere, dunklere geht, habe ich eine afrikanische Gewürzmischung, nennt sich Ras El Hanout. Findet man im Netz, gibt es in verschiedenen Gewürzläden, die ich jedenfalls schon gesehen habe. Also man findet es, es ist nicht mehr komplett unbekannt. Und das hat eine wunderbar sehr erdige, kräftige, tiefe Würzmischung. Natürlich macht das jeder anders und manche mehr oder manche weniger. Die Variante, die ich habe, wie heißt der Koch? Komme ich nicht drauf.
Der Hamburger?
Ja, genau.
Schubeck?
Schubeck, ja. Vom Schubeck habe ich das. Habe ich aber jetzt auch hier in Siegen. Wir haben hier einen Gewürzladen, der hat es auch, aber ich habe das
schon. Schubeck gibt es mittlerweile auch im Dornseifer.
Ja, genau. Also, dieses, aber wahrscheinlich kein Ras El Hanout, das ist dann schon ein bisschen speziell. Ich weiß es nicht. Die haben ja erst 5 Sorten gehabt, jetzt 20 Sorten, vielleicht ist er dabei, ich weiß es nicht. Aber findet man
Hanuta gibt's da.
Das ist ein anderes Geschmack. Aber passt zu Süßes. Meinetwegen tut auch das rein. Jetzt bin ich erstmal. Wo war ich? Ach, ich war beim Ras El Hanout, ja. Ich habe den. Und normalerweise sagt man ja, Gewürze würden irgendwann von der Intensität ein bisschen abnehmen. Den habe ich locker 2 Jahre, wenn nicht mehr. Und ich habe davon immer noch eine Hälfte, weil man davon wirklich wenig reintun muss, weil der sehr intensiv ist. Also vorsichtig mit umgehen, macht aber sehr lecker, das Ganze. Das Gleiche, also alles, was ich jetzt bisher gesagt habe, gilt weitestgehend genauso für Soßen. Da könnt ihr das im Prinzip beides machen. Und da ich finde, dass das mit dem Obst relativ selten ist, was angewandt wird, habe ich die letzten 2 Wochen 2 Rezepte mir aus den Fingern gesaugt und mal ausprobiert. Teilweise früher schon mal etwas ähnlich gemacht, aber dann mir jetzt hier für die Sendung mal neu überlegt. Und ich gebe nur die Produkte an und gehe davon aus, dass ihr grob wisst, wie die Verteilung ist. Ansonsten guckt euch ein bisschen die Verhältnisse an bei diesen Rezeptblogs und sowas, da findet ihr das hier. Habe ich gerade erwähnt, ich komme gerade schon wieder nicht drauf. Der bei Google ganz vorne ist, der muss man ja nur Rezept eingeben, dann landet der so. Landet man ja eh da. Und da kann man die Verteilung in etwa finden, wenn man das wirklich braucht. Ich brauche das nicht und die meisten, gehe ich davon aus, die backen das auch einfach so zusammen. Also, meine erste Variante ist Linsen, Kartoffeln, Zwiebeln, Hackfleisch, Zwiebeln und Hackfleisch brate ich vorher an. Dann Bananen, Bananensaft. Dann habe ich Tomatenmark drin. Mais kann man mit reintun, Paprika kann man mit reintun. Und da wir Linsen drin haben, auf jeden Fall Balsamico-Essig. Ein bisschen Brühe. Man kann ein bisschen dunkle Soße machen, nicht zu viel. Dann lieber ein bisschen Speisestärke dabei tun, weil die bringt natürlich einen Geschmack rein. Und der ist tendenziell etwas standardmäßig. Und den kann man, solange er nicht durchkommt, ist es ja in Ordnung, dann wirkt er sozusagen wie ein Gewürz, ist jedenfalls meine Herangehensweise. Den Rest mache ich dann mit Speisestärke, weil die Nummer neutral ist. Kräuter, Gewürze nach freier Wahl, da will ich jetzt nicht großartig, das weiß man selber, was man so mag, Chili, Paprika, Pfeffer, was man alles so gerne reintut. Salz braucht man eigentlich, sobald irgendwie irgendein Brühe oder Brühepulver dabei ist, braucht man eigentlich gar kein Salz da reintun, das ist nämlich da schon satten genug drinne. Was ich dann, da wir das hier gemacht haben, also ich hatte immer Gäste bei den beiden Produkten, bei den beiden Rezepten, die ich jetzt hier ausprobiert habe. Ich habe den Saft immer mit auf den Tisch gestellt. Ich habe eine Mischung gefunden, erstmal abgeschmeckt zum Schluss, wo das Ganze etwas zurückhaltender nach den Früchten schmeckt. Und wer das mehr mag, kann sich dann Bananensaft, und später kommt noch ein anderer Saft dabei, das kommt gleich, dazugeben. Man sollte den Saft immer parat haben, weil die Früchte, wenn sie nicht ganz intensiv sind, gehen unter bei solchen kräftigen Sachen wie Linsen und Paprika und was weiß ich alles. Und nachher Bohnen kommen auch noch im zweiten Rezept. Das sollte man immer parat dann dabei haben, um dann diesen Geschmack wenigstens in gewisser Weise dabei zu haben. Und wer es halt mag, tut halt ein bisschen mehr rein. Oder man macht es wirklich so, dass man dann einfach dann auf den Tisch stellt und dann probiert einer ein Löffelchen und sagt, okay, ich möchte ein bisschen mehr von dem Geschmack drin haben, dann kann man sich einfach was dazugeben. Jedenfalls, so bin ich damit umgegangen. So kann man es machen. Das zweite Gericht, was ich dann ausprobiert habe, hat folgende Zutaten. Kartoffeln, Schnippelböhnchen in grün, Zucchini, Tomaten oder Tomatenmark. Ich habe Tomaten damals reingetan und Tomatenmark. Dann ordentlich Speck. Hier klingelt's. Wunderbar.
Kümmere mich mal.
Geh mal dran. Du hast ja nichts zu tun. Zwiebeln. Dann habe ich Birnen diesmal reingetan und wieder Birnensaft. Die Birnen, die ich reingetan habe, haben relativ wenig Geschmack gehabt. Jedenfalls Geschmack abgegeben auch an den ganzen Eintopf, sodass man da auf jeden Fall mit Birnensaft arbeiten muss. Finde ich jedenfalls. Dann habe ich schwarze Johannisbeere einfach nochmal mit dabei getan. Das kann man, muss man aber nicht. Die kann man sowieso auch mal getrennt quasi zu allen dunklen, derben Sachen gerne dazu tun. Wie, was weiß ich auch, Pflaumen oder Pflaumenmarmelade, irgendwie sowas. Das passt ganz gut. Ich habe dann zum Schluss noch Creme Fraiche dabei getan, den besagten Sherry-Essig, Brühe-Soße, da habe ich dann eine helle Soße dabei gemacht. Suppengemüse kann man reintun, Bohnenkraut wollte ich reintun, weil ja Bohnen mit drin sind, Kräuter, Gewürze und man mag mich schlagen, ich habe Maggi mit reingetan, weil das zu Bohnen eigentlich auch ganz gut passt. So, damit bin ich hiermit durch soweit. Was ist für, weil ich ja hier jetzt hauptsächlich auch auf die Früchte eingegangen bin, was ich bisher entweder selber irgendwo ausprobiert habe oder woanders kennengelernt habe. Ich habe ein Geschnetzeltes gemacht mit Pfirsich, das funktioniert sehr schön. Dann kann man Apfel, also Pfirsich aber mit Sicherheit auch, oder auch Dörfobst gerne mit rein, das ist ja etwas intensiver dann. Apfel funktioniert, Pflaume funktioniert, Preiselbeeren ist bekannt von den Wildgeschichten. Das kennt ja fast jeder, dass man das auf jeden Fall dabei tun kann. Und alle anderen kleinen Beeren, die da gibt, wie ich hier gerade schon auch reingetan habe, die schwarze Johannisbeere, die rote Johannisbeere, kann man alles reintun und probiert's aus. Wer weiß, ich habe mit Sicherheit nicht alle genannt. Das wird mit Sicherheit eine leckere Sache. So, jetzt bin ich endgültig durch. Das war die letzte Zeile, die ich hier stehen habe. Ich glaube, du wirst wahrscheinlich nicht sonderlich viel Kommentare. Man sehe seine einleitenden Worte, die wir zu Anfang, die er abgegeben hat.
Also wenn wir hier ein Ehepaar wären, ich würde im Garten das Zeug anbauen und er würde das Zeug in den Pott hauen und ich würde nachher spülen. So ja. Wäre die Arbeitsteilung.
Ja, ist ja auch nicht verkehrt, ne? Nur, dass das mit dem Garten hier leider nicht geht.
Im vierten Stock, nee.
Ist ein bisschen problematisch, ja. Ja, dann können wir, glaube ich, sagen, wir haben unseren Part abgeliefert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wie immer, Feedback gerne von allen Seiten. Kommentar ist freigeschaltet. Und damit würde ich sagen, das war's für heute.
Ja.
Danke fürs Zuhören und wir hören uns bald.
Jo, bis dann.
Gut, ciao.